Insofern haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder von Kirchengemeinden in aller Regel Grundstücke übernommen, meist in Form der Erbpacht, und haben dort für den eigenen Bestand oder aber auch für den Verkauf gebaut. Mittlerweile muss man sagen, durch die Veränderungen, die auch in der Kirche sind, also wir wissen ja, viele Mitglieder kehren der katholischen Kirche den Rücken. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Kirchensteuern. Und das heißt, die Bistümer, Erzbistümer müssen natürlich jetzt sehr genau rechnen, was können sie noch in Zukunft auch aufrechterhalten. Und das heißt, man wird sich auch von Grundstücken trennen müssen.
Das vereinfachte Bauen muss eigentlich neben besonderem Bauen ein gangbarer, normaler Weg sein. Die Politik definiert es im Moment aber als die Ausnahme oder die Sonderlösung. Und dann würde das ja immer Sondergenehmigungen, vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Bürokratismus bedeuten.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir sind ein katholisches Siedlungswerk, das als DNA Wohnen hat. So kurz und knapp kann man die Aachener Siedlung und Wohnungsgesellschaft beschreiben. Marion Sett tut das bei ihrer Immobilieros-Premiere. An ihrer Seite seit einem Jahr Franz Bernd Große-Wilde. Als Stammgast hier ein Begriff. Gesellschafter des Unternehmens sind 6 Bistümer und Erzbistümer mit unterschiedlichen Anteilen. 23.000 Wohneinheiten sind im Bestand. Die Aachener ist aber eben nicht nur Bestandshalter, der sich mit Sanierung beschäftigen muss, sondern auch Projektentwickler. Bekannt ist sicherlich das Wutstöckchen in Köln, ein sehr großes Neubauvorhaben in Holzbauweise, das später frei finanziert zur Miete angeboten wird. Auch das eine Besonderheit der Aachener. Alle Wohnformen werden angeboten, also frei finanzierte Eigentumswohnung und sozial geförderter Wohnungsbau. Wir sprechen über den richtigen Mix und die Verantwortung, die ein katholisches Siedlungswerk wahrnehmen muss. Da kommen wir an den derzeitigen Standards und Genehmigungsprozessen nicht vorbei. Es geht um Erbbaurecht als Normalität statt Hemmnis und einem damit verbundenen neuen Geschäftsgebiet. Thema sind außerdem Nachfolgenutzung kirchlicher Grundstücke, energetische Sanierung und natürlich die Mietpreise. Ein sehr ungewöhnliches Unternehmen, das in diesem Podcast tiefe Einblicke gewährt. Viel Spaß! Immobilieros Podcast in Köln mit eigentlich keiner Premiere, die dann aber doch eine Premiere ist. Franz Bernd Große-Wilde, wir haben wie oft Podcast gemacht? 4 oder?
Ja, würde ich sagen. 4, 5 Mal haben wir schon.
Genau. Sie sitzen jetzt aber vom Mikrofon mit einer Kollegin. Herzlich willkommen, Marion Sett. Wir kennen uns noch nicht. Das ist die Premiere. Und für beide zusammen ist es sozusagen die Premiere, weil ein Unternehmen hatte ich auch noch nie im Podcast. Also erstmal herzlich willkommen.
Ja, ich danke auch, dass wir heute den Termin hier zusammen haben.
Ich bin sehr gespannt. Wir fangen jetzt mal an, indem ich erstmal verrate, um welches Unternehmen es überhaupt geht. Macht vielleicht Sinn. Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft MBH Köln. Darüber reden wir. Herr Große-Wilde, ich fange mal kurz mit Ihnen an. Wir haben im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen geplaudert. Sie haben ja vorher in Dortmund gearbeitet, die größte Wohnungsgenossenschaft da über 24 Jahre, oh Gott, ich kann es mir doch merken, Jahre geführt und zwar alleine. Jetzt im Team mit Frau Sett, wie ist das so für Sie?
Das ist eine neue, aber sehr gute Erfahrung. Wir arbeiten hier sehr gemeinschaftlich zusammen und auch, ich glaube, sehr transparent in der Zusammenarbeit, sehr kollegial. Und ich kann es jedem empfehlen, gerade wenn es so eine Konstellation ist, weil ich glaube, es bereichert in der Entscheidungsfindung, man berät sich anders, man tritt geschlossen auf. Also ich genieße das sehr und glaube, dass uns das hier gut gelingt und freue mich darauf, dass es so weitergeht in den nächsten Jahren.
Ich habe auch unten am Eingang konnte man schon eine Collage von Bildern sehen, dass Sie jetzt sich im Unternehmen überall vorstellen und da gibt es überall mal Pizza zum Mittag.
Ja, deswegen sind wir ja immer satt.
Und Sie sind schon angekommen, Sie waren schon in allen Abteilungen? Sie sind seit wann hier? Vielleicht
ja, mit dem Pizza-Abteilungstreffen sind wir durch. Ich bin seit 1. April hier und kann nur sagen, es ist unheimlich schnell rumgegangen, die Zeit. Also fühle mich aber sehr heimisch hier in Köln, hier im Unternehmen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ja, es macht Riesenspaß, hier die Themen anzupacken. Und ja, nicht nur in Köln, wir sind ja ein überregionales Unternehmen, kommen wir gleich zu, hier eben die Geschäfte aufzugreifen und gemeinsam mit Marion Sett das Unternehmen zu führen.
Jetzt muss ich Sie fragen, Frau Sett, wie macht er sich denn so?
Ja, also man merkt, Bernd Große-Wilde ist natürlich ein Profi. Das macht die Zusammenarbeit natürlich einfach, weil wir in den Sachthemen gut informiert sind und dadurch auch relativ schnell abgestimmt sind. Noch dazu kam, dass wir uns beide auch im Vorfeld schon uns über unsere Verbandsarbeit kennengelernt haben. Das ist natürlich schon anders, als wenn man jetzt als Geschäftsführungskollegen arbeitet. Aber man hat zumindest schon mal eine ganz gute Einschätzung. Wie ist derjenige? Wie reagiert er? Wie argumentiert er? Und insofern war ich da positiv in Erwartungshaltung, dass das auch klappen würde. Wir haben es jetzt fast, haben ein Jahr um. Und man muss einfach sagen, vom Onboarding, da sind wir schon weit, weit entfernt. Wir sind wirklich in der Umsetzung der Themen. Und ich glaube auch, unsere Branche und speziell auch die Wohnungswirtschaft, die hat auch so viele Themen im Moment, dass wir einfach auch machen müssen und nicht lange warten, beschnuppern können, sondern auch umsetzen sollten.
Gut, das ist ja das perfekte Intro in dem Podcast. Herr Große-Wilde, da wir schon sehr viele Podcasts aufgenommen haben, wir haben eigentlich immer uns so ein bisschen im Kreis gedreht und haben uns immer über ähnliche Themen unterhalten. Wir haben uns immer über Regulierung unterhalten, über energetische Sanierung, über wie kann ich meinen Bestand in die Zukunft bringen, wenn wir jetzt in 3 Jahren wieder einen Podcast zusammen aufnehmen. Alle Themen immer noch da?
Ja, vielleicht in anderer Intensität. Also ich glaube, die Themen, die sind ja sehr langfristig. Es ist auch in der Bestandsentwicklung ein Thema, dass man es natürlich sehr ganzheitlich ansieht und weiterentwickelt auf bestehenden Ideen und Grundsätzen. Von daher bleiben die Themen aber in einer anderen Intensität. Und wir hatten jetzt in den letzten Podcasts und in den letzten Jahren ja immer extrem die energetische Komponente nach vorne geholt. Das hat ja alles andere überschattet. Das wird auch in 3 Jahren noch eine Rolle spielen. Aber wir merken jetzt im Moment trotzdem, dass irgendwo so ein bisschen der Druck aus diesem Energiethema etwas raus ist. Das hat jetzt nicht nur mit Amerika oder mit anderen Entwicklungen zu tun, sondern es kommen jetzt auf einmal doch wieder andere Themen in den Blick. Wir reden mal über Demografie, wir reden auch vereinfachtes Bauen, andere Standards, wie kriegen wir die Kosten runter. Und das legt den Schwerpunkt auf einmal ein Stück weit anders. Und wir waren als Aachener ja in der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch verpflichtend eingebunden. Das ist in eine freiwillige Regelung umgeschwenkt. Und das zeigt ja, dass so ein bisschen das Tempo aus dem energetischen Thema rausgeht, obwohl natürlich das Enddatum Klimafahrt 2045 noch steht. Wir es auch als Zielsetzung weiter betrachten, aber die Schwerpunkte verlagern sich so ein bisschen. Von daher glaube ich, dass wir in 3 Jahren jetzt sehr stark mit dem Thema vereinfachtes Bauen und wie beschleunigen wir das Bauen zu tun bekommen, weil jetzt ja alle Standorte sich genau mit dem Thema beschäftigen und die Lösung jetzt in 2026 für sich definieren. Und dann geht's ja in die Umsetzungsphase. Wie kriegen wir es hin? Und kriegen wir es auch wirklich dann schneller auf die Straße? Und bedeutet das auch mehr Bautätigkeit für die Zukunft?
Mhm. Frau Sett, Sie sind jetzt seit, wenn ich das richtig weiß, seit 2017 in dem Unternehmen?
Korrekt. Ja, über 8 Jahre jetzt. Mhm.
Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Welche Themen haben Sie denn so beschäftigt? Gibt's irgendwas, wo Sie damals eingestiegen sind, wo Sie gesagt haben, das ist mein Thema, das gibt's jetzt überhaupt nicht mehr? Oder gibt's jetzt nur neue Themen?
Ja, ich sag mal, wie mein Kollege schon sagte, die Themen für uns, weil wir so eine langfristig denkende, planende Branche sind, haben wir immer diese langfristigen Trends drauf. Und die ändern sich, wie er auch schon sagte, nur in der Intensität. Ich glaube, was aber an Bedeutung tatsächlich wirklich gewonnen hat, ist das Thema bezahlbares Wohnen. Und bezahlbares Wohnen hängt eben mit bezahlbarem Bauen und bezahlbarem Modernisieren eben zusammen. Und dieses Thema, was ich jetzt auch in den Wahlkämpfen ja auch ob auf Bundestagswahl oder Landesebene, auch in Kommunalwahlen, große Bedeutung gewonnen hat, das ist halt für uns eine ganz wesentliche Frage. Wir können alles tun, aber wir müssen natürlich gucken, dass die Sozialgefüge hier in diesem Land auch halten, dass Menschen auch die Chance haben, bezahlbar zu wohnen. Und ich glaube, dass unsere Branche da eine ganz große ist. Und wir haben auch gelernt, deshalb nochmal zum Thema der Nachhaltigkeit, das wollen wir alle. Wir stehen für den Klimaschutz. Als kirchliches Wohnungsunternehmen könnte man sagen, das ist uns in die DNA gepresst, Schöpfungsbewahrung. Aber wir müssen eben sehen, dass wir das jetzt nicht einfach nur nach vorne brechen, sondern es muss bezahlbar sein. Und ich glaube, was die Branche gerade lernt, ist, Lösungen zu finden. Das können Lösungen sein, die wir immer schon hatten. Wir machen Sanierungen, Großmodernisierungsmaßnahmen, um den CO2-Verbrauch nach unten zu bringen. Aber wir haben auch gelernt, wir haben ja nur ein Budget. Wir müssen es ja auch mit einem Budget irgendwo auch hinbekommen. Einen Euro kann ich nur einmal ausgeben. Und insofern haben wir gelernt, auch jetzt zu schauen, wie kommen wir auch mit geringen investiven Maßnahmen dahin. Wir gehen also stark in die Keller unserer Wohnhäuser, um zu sehen, wie können wir die Heizungsanlagen einstellen. Wir können sie auch monitoren, damit wir merken, da ist irgendwas im Unstand, möglichst früh. Aber was uns auch wichtig ist, der Mieter kann ganz viel dafür tun, dass er den Verbrauch reduziert. Ja, ich kann schauen, wie bewege ich mich in meinem Wohnumfeld, stelle ich meine Fenster immer auf Kipp, mach so eine Dauerlüftung. Das ist total teuer, kostet unheimlich viel CO2. Das heißt also mit einer Informationskampagne, die immer wieder so auf Dauer angelegt ist, können wir unsere Mieter auch, ohne dass wir einen Euro investieren müssen, wenn man die Kommunikationskosten außen vor lässt, können wir schon dazu beitragen, dass bestimmt mindestens 10% gespart werden können. Und das merkt der Mieter in der eigenen Tasche, also eigentlich eine Win-Win-Situation. Also die Schwerpunkte verlagern sich, wir fangen an zu denken und auch die Politik fängt an zu denken, zu sagen, wir wollen jetzt nicht nur alle Gebäude energieeffizient machen, viel Wärmedämmung drauf, das kostet viel Geld, ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir überlegen, wie können wir eigentlich eher den Fokus darauf richten, weniger CO2 zu verbrauchen. Und da gibt's Unterschiede. Und da hat sich die Dinge haben sich verändert.
Also Sie haben gerade gesagt, einen Euro kann man nur einmal ausgeben. Da würde ich jetzt mal entgegensetzen. Die Politik denkt aber, wenn wir einen Euro haben, können wir drei ausgeben, oder nicht? Die Ansprüche sind ja schon sehr groß. Sie grinsen schon, aber Sie dürfen beide.
Ja, ich glaube, man will ja immer möglichst viel und muss dann gucken, was tatsächlich erreichbar ist. Und von daher ist, glaube ich, der Weg, und das ist jetzt auch übergekommen, dass das natürlich eine Kette auslöst. Wenn die Baukosten so hoch sind, wenn die Rahmenbedingungen so schlecht sind, kann man auf der anderen Seite einfach nichts Kostengünstiges anbieten. Das ist schon übergekommen. Trotzdem, wie der Weg ist, das ist halt eine langwierige Diskussion. Wir haben ja gerade die Vereinfachung des Gebäudetyps E, die Standardisierung, die auch die Bundesregierung aufgegriffen hat. Wir sehen aber jetzt, trotzdem ist auch da das Verständnis anders als in der Wohnungswirtschaft selber, weil wir es eigentlich als neuen Standardfall wünschen. Wir sagen eigentlich, das vereinfachte Bauen muss eigentlich neben besonderem Bauen ein gangbarer, normaler Weg sein. Die Politik definiert es im Moment aber als die Ausnahme oder die Sonderlösung. Und dann würde das ja immer Sondergenehmigungen, vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Bürokratismus bedeuten. Und das zeigt also, das Ziel ist, glaube ich, mittlerweile irgendwo schon erkannt. Jede Stadt ist auch dabei, eben über Vereinfachungen und wie kann ich bezahlbaren Wohnraum realisieren, zu diskutieren. Aber es ist halt ein sehr komplexes Thema, das zeigt es wieder. Und das eben auf einen Nenner zu bekommen, das ist eben der Unterschied. Und ich glaube, man muss jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Ich habe das Gefühl, die Unternehmen, die Wohnungswirtschaft ist wahnsinnig weit gekommen. Wir haben in den letzten 3 Jahren alle einen Riesenschub gemacht. Die Prozesse sind digitalisiert, die KI ist eingeführt. Es gibt ein ganz anderes Verständnis, wie muss die Datenqualität in den Unternehmen sein? Wie sollen Investitionen sinnhaft dargestellt werden? Also ich glaube, auf Unternehmensebene sind wir in den letzten Jahren wahnsinnig weit nach vorne gekommen. Auf politischer Ebene ist es aber eben natürlich so ein großer Blumenstrauß, der zu lösen ist, dass wir da eben viel Hoffnung in die neue Bundesregierung gesteckt haben. Auch das Gefühl haben, die grundsätzlichen Ziele des Bauministeriums sind gut gewesen. In der Umsetzung, wie es konkret jetzt läuft, da entscheidet sich aber, ob es erfolgreich werden wird oder nicht. Und da wollen wir natürlich auch über unsere Lobbyarbeit entscheidend zu beitragen, dass wir es in eine positive, auch eine gangbare Lösung drehen.
Mhm. Bevor wir jetzt da in die einzelnen Projekte und Herausforderungen noch weiter reingehen, die Aachener ist ja jetzt nicht so ein Unternehmen wie jedes andere auch. Frau Sett, nehmen Sie uns doch mal bitte alle mit. Das Unternehmen ist ein sehr besonderes, mit einem ganz anderen Gesellschafterkreis, als man das so üblicherweise kennt.
Ja, vielleicht ist es nicht so bekannt, aber wir sind, ne, deshalb kann ich das gerne mal erläutern. Also die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft ist ein sogenanntes katholisches Siedlungswerk. Das hängt mit ihrem Gesellschafter zusammen. Wir haben insgesamt 6 Gesellschafter, das sind Bistümer und Erzbistümer. Man kann sich das einfach merken. In NRW gibt es 5 Stück und alle 5 sind unsere Gesellschafter. Und wenn man jetzt mal von Westen nach Osten geht, dann fängt das mit Aachen an, Bistum Aachen, Erzbistum Köln, Bistum Essen, Bistum Münster, Erzbistum Paderborn. Und im nördlichen Rheinland-Pfalz kommt auch noch das Bistum Trier dazu. Damit sind wir 6. Das sind unsere Gesellschaften in unterschiedlichen Anteilskonstellationen. Und die haben im Grunde aus der Wohnungsnot, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten hier in Deutschland, haben die wie auch andere Akteure auf dem Markt gesagt, was können wir tun gegen die Wohnungsnot? Wir müssen jetzt schauen, dass wir möglichst viel Neubau machen. Vieles war zerstört hier. Und die Kirche war ein ganz wesentlicher Player in diesem Spiel, der gesagt hat, wir gründen jetzt unsere sogenannten katholischen Siedlungswerke. Es gibt insgesamt 16 an der Zahl in Deutschland. Es gibt 27 Bistümer, Erzbistümer und 16 Siedlungswerke. Und die haben dazu...
Ganz kurze Zwischenfrage, die Siedlungswerke, also das ist alle, die haben alle Wohnen sozusagen als DNA?
Als DNA haben die alle Wohnen. Die haben noch ein paar andere Ausprägungen, aber Wohnen, bestandshaltendes Wohnen ist praktisch der Zweck auch dieser Unternehmen. So, und die sind in der Regel alle so alt wie wir, 49 gegründet, jetzt 77 Jahre alt. Und insofern, also ganz wichtig hier auf dem Markt zu sagen, wir nehmen dieses Problem an. Wir haben zwar katholische Eigentümer und diese katholischen Eigentümer, die sagen, oder ich sag mal, dieses Wertesystem, was die katholische Kirche hat, das haben wir natürlich hier auch aufgenommen. Das heißt, wie gehen wir miteinander um, mit den Mitarbeitenden, aber ganz genauso auch mit unseren Geschäftspartnern. Das ist immer vertraulich, verlässlich, nach Werten der sozialchristlichen Wertelehre. Und für uns ist es eben wichtig, wir arbeiten mit jedem zusammen, ohne Ansehen der Person. Also welches Geschlecht, wo kommt er her, welchen Glauben hat er. Das ist eigentlich das Werteverständnis, was wir hier haben. Und vor diesem Hintergrund arbeiten wir. Wir sind eine ganz normale GmbH, ja, mit einem ganz normalen Stammkapital, Einlagekapital, das wir dann dazu nutzen, die Themen, die wir hier haben, über die Geschäftsbereiche können wir ja gleich noch etwas sagen, dann auch hier entsprechend abwickeln.
Das heißt, Sie sind langfristiger Bestandshalter?
Absolut.
Ne? Das heißt, wie groß ist der Bestand?
Der Bestand jetzt, da muss man vielleicht etwas zu erklären, die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft ist nicht ganz alleine, wir sind ein Konzern, so müssen Sie sich das vorstellen, darunter, unter der Aachener haben wir noch 200%, also im Wesentlichen mal 200% Töchter, die auch beide bestandshaltende Wohnungsunternehmen sind. Das ist einmal die Deutsche Wohnungsgesellschaft, die DEWOG, und einmal die Siedlungsgesellschaft am Bilderstöckchen. Beides Gesellschaften, die wir im Laufe unserer Geschichte aufgekauft haben, die aber unter unserer, also als geschäftsbesorgte Unternehmen von uns, von der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mit gemanagt werden. Das heißt, das sind dann insgesamt so rund 23.000 Wohnungen, die wir haben. Und daneben gibt es noch eine Tochtergesellschaft, die allerdings jetzt keine bestandshaltende Gesellschaft ist wie wir, sondern die eine Fondsgesellschaft ist. Die hat auch einen eigenen Mitarbeiterstamm. Aber wir hier, das ist die Aachener Gruppe, die kleine, ist die immobilienwirtschaftliche Gruppe, 23.000 Einheiten. Verteilt, vielleicht so nach Schwerpunkten noch. Ne? Wir sind sehr stark hier an der Rheinschiene zwischen Köln, Düsseldorf, gehen aber dann auch ins Ruhrgebiet rein, dort praktisch, wo unsere Gesellschaften auch sitzen, die ich eben aufgezeigt habe. Wir sind hauptsächlich, muss man sagen, in den starken Lagen mit unseren Beständen. Das heißt, da, wo große Nachfrage ist. Und ja, das heißt also eher im städtischen und nicht im ländlichen Bereich.
Okay, das ist schon mal alles total super. Viele, viele Informationen, müssen wir kurz erstmal atmen. Jetzt erzählen Sie doch aber mal, was müssen wir über Sie wissen? Sie sind schon
über
sehr lange
persönlich.
Hier.
Ja. Oder? Ja, also ich bin jetzt seit 1988 in der Branche tätig. Und wenn ich das jetzt rückblickend sehe, war ich immer bei Unternehmen, die eine sozial orientierte Einstellung hatten. Also immer bei Bestandshaltern auch unterwegs. Einmal in der Form von einem industrieverbundenen Unternehmen, was Werkswohnungsbau gemacht hat. Dann war ich auch bei einem kommunalen Wohnungsunternehmen, ebenso die Fragestellung. Und jetzt meine letzte Station ist ein kirchliches Wohnungsunternehmen. Und das verbindet immer die Sozialorientierung. Und die ist für mich persönlich wichtig, diese Werte, weil ich bin auch katholisch geprägt. Das kam jetzt noch dazu, passt jetzt ganz gut. Aber das ist für mich wichtig, um den Wert meiner Arbeit, der motiviert mich halt auch einfach nochmal ungemein. Und ich muss sagen, es ist mir seit 1988 kein Tag langweilig geworden damit.
Das glaube ich sofort. So, jetzt habe ich gelesen, Sie bauen ja auch selber, richtig? Und da stellt sich mir die Frage, bezahlbarer Wohnraum, selber bauen. Was machen Sie anders als die anderen? Wie geht das bei Ihnen, dass es dann trotzdem bezahlbarer Wohnraum wird?
Wir machen natürlich das gesamte Spektrum, um eben unseren Wohnungsbestand für die Zukunft attraktiv und auch den Zielgruppen entsprechend aufgestellt zu haben. Das heißt, wir machen vielleicht nicht alles anders, aber wir machen bezogen auf unser Unternehmen natürlich eine innere Optimierung der Gesamtstruktur, indem wir eben schauen, wie können wir unsere Investitionstätigkeit sinnhaft gestalten. Das heißt, das bedeutet Neubau in Form von Eigentum, in Form von Mietwohnungsneubau sind Teile des Ganzen und wir versuchen eben das gesamte Investitionsvolumen in unser Unternehmen und in den Wohnungsbestand möglichst nach dem Grenznutzenprinzip sinnhaft zu gestalten. Und in der Ausgewogenheit denken wir natürlich vergleichsweise langfristig. Das ermöglicht uns auch eine wirtschaftlich tragfähige Investition, weil wir eben nicht kurzfristig maximieren müssen, sondern eben über eine lange Sicht eine auskömmliche Rentabilität erwirtschaften und damit eben nichts rauspressen müssen, sondern das Haus oder das Gebäude auch die Chance hat, sich im Lebenszyklus wirtschaftlich tragfähig aufzustellen. Also das heißt, es ist alles etwas längerfristig gedacht. Es ist alles mit weniger Ausquetschen in der Wirtschaftlichkeit gedacht. Aber eben, es muss tragfähig für die ganze Lebensphase sein, dass wir eben keine, sagen wir mal so, Dinge realisieren, die wir 10 Jahre später für eine Fehlinvestition halten. Und diese vorsichtige Investition über das gesamte Spektrum, ich glaube, die ermöglicht es, dass wir auch in den Feldern überall tätig sind. Wir brauchen das auch, weil genau wie wir jetzt sagen, für die gesamte Bundesrepublik, wir brauchen den Neubau, brauchen wir den als Unternehmen auch, um in eben attraktiven Wohnraum, um unsere Grundstücke optimal auszunutzen, um auch Chancen zu realisieren, weil wir neue Standorte angeboten bekommen, die wir als Unternehmen auch nutzen möchten. Wir stehen als kirchliches Unternehmen natürlich auch oft in erster Reihe, wenn es darum geht, gerade Kirchengrundstücke weiterzuentwickeln und Nachfolgelösungen zu schaffen. Das dann oft auch in Kombination mit einer sozialen Ausrichtung. Und ich glaube, da haben wir eben die Chance, uns auch so ein bisschen einmalig aufzustellen, etwas anders aufzustellen, vielleicht auch eine etwas andere Förderstruktur und eine andere Mietstruktur im Mix zu schaffen, wenn wir eben sozialen Wohnraum mit frei finanzierten mischen und dann über alles gesehen.
Da sind aber auch Eigentumswohnungen dabei.
Beides. Oder? Also wir haben sowohl das Bauträgergeschäft, das wir auch verkaufen, als auch für den eigenen Bestand. Das ist je nach Marktphase in unterschiedlicher Intensität. Aber vom Grundsatz her bedienen wir das gesamte Spektrum der Bautätigkeit.
Und haben Sie eine Pipeline, was gerade im Neubau, was Sie da gerade realisieren?
Also wir versuchen im Grunde genommen natürlich, weil wir an sehr vielen Standorten tätig sind, natürlich jedes Quartier für sich über die Standorte zu sehen und zu optimieren mit Blick auf einen urbanen Mix. Und von daher gibt es standortbezogene Investitionsstrategien. Und in der Pipeline orientiert es sich natürlich zum einen, was ist gerade möglich, was ist umsetzbar. Wir haben ja hier in Köln auch spannende Projekte. Wir haben jetzt die innere Mitte Ports hier beispielsweise mitgebaut. Das sind auch manchmal Gelegenheiten, die man dann wahrnehmen muss. Und wir versuchen natürlich auch irgendwo das Bewährte mit dem Innovativen zu verbinden, dass man anfängt, Wir testen serielle Lösungen. Wir fangen an, eben sehr stark auch zu mischen, dass man sagt, man nutzt eine soziale Einrichtung im Erdgeschoss mit eben einem betreuten Wohnprojekt, wo man oben baut. Ich glaube, man muss das Spektrum einfach sehr kreativ und damit vielleicht auch wirtschaftlich interessant nutzen.
Wie viele Projekte sind das, die Sie da jetzt so am Start haben?
Also wir bauen sehr aktiv. Wir sind im Vergleich der Marktakteure, würde ich sagen, sehr bauaktiv, trotz eben nicht leichter Rahmenbedingungen. Aber wir werden so 10-12 Projekte in der Mache haben.
Also kann man sagen, so mindestens so um die 350 Wohneinheiten, die jetzt in unterschiedlichen Phasen eben sind. Für uns ist das wichtig, dass wir da unterscheiden. Sind wir jetzt als Bauträger unterwegs oder sind wir als derjenige am Markt, der jetzt für den eigenen Bestand eben baut? Für den eigenen Bestand bauen hat man ja auch viel gehört, die Branche tut sich schwer damit. Da muss man jetzt vielleicht auch bei uns sagen, wir haben eigentlich die Gelegenheit auch genutzt, dieser guten Förderkulisse, die wir jetzt gerade hier in NRW haben, die ist eigentlich schon zumindest jetzt in den letzten 5 Jahren sehr verlässlich gewesen. Wir konnten darauf auch planen, weil wir haben ja immer diese langen Planungsvorlaufzeiten und das hat uns halt ermöglicht, dass eben NRW diese Kulisse immer weitergeführt hat, auch nochmal optimiert hat, jetzt aus unserer Sicht optimiert hat, um die Chancen dann zu nutzen, auf der einen Seite den Neubau zu machen mit einer bezahlbaren Miete, die dann irgendwo, weiß ich, zwischen 7,80 Euro, 8 Euro liegen, je nach Förderweg, hat es uns aber auch ermöglicht, Modernisierungsmaßnahmen, also unserer Bestände, und die ja bei unserer Geschichte eben aus den 50er, 60er, 70er Jahren kommen, eben dann auch finanziell zu ermöglichen. Und damit auch wieder Bestand, der gar nicht mehr in der öffentlichen Förderung war, wieder in die Förderung reinzubringen. Also das ist für uns jetzt auch nochmal standortbezogen ein sehr großer Vorteil, dass wir uns darauf verlassen können. Und ich glaube, ohne diese Förderung könnten wir das nicht aufrechterhalten.
Okay. Sie haben jetzt in einem Nebensatz gesagt, Nachfolgenutzung von kirchlichen Grundstücken. Grundstücke sind ja so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der Immobilienbranche, Bodenpolitik, wie funktioniert das am besten, die Kirche als großer Eigentümer? Wie sehr prägt das bei Ihnen gerade das Geschäft? Welche Möglichkeiten haben Sie da?
Ja, also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir kommen ja schon lange aus dieser Denkweise, wie können wir in der sogenannten Familie Kirche vielleicht auch voneinander profitieren. Wir sind natürlich als Investor immer auf der Suche nach Grundstücken und kirchliche Grundstücke sind für uns in der Regel, also in den städtischen Lagen, ich sagte ja eben, wir sind da vornehmlich tätig, natürlich besonders interessant von ihrer Lage her. Und insofern haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder von Kirchen, Gemeinden in aller Regel Grundstücke übernommen, meist in Form der Erbpacht, und haben dort für den eigenen Bestand oder aber auch für den Verkauf gebaut. Mittlerweile muss man sagen, durch die Veränderungen, die auch in der Kirche sind, also mal, wir wissen ja, viele Mitglieder kehren der katholischen Kirche den Rücken. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Kirchensteuern. Und das heißt, die Bistümer, Erzbistümer müssen natürlich jetzt sehr genau rechnen, was können sie noch in Zukunft auch aufrechterhalten. Und das heißt, man wird sich auch von Grundstücken trennen müssen. So, und das werden aber viele Grundstücke sein. Und wir haben jetzt auch nicht nur überlegt, sondern wir sind schon in der Umsetzung, sagen, wir werden ja gar nicht alles kaufen können. Ist vielleicht auch gar nicht der Sinn, aber wir können als Projektentwickler tätig werden. Projektentwickler, der Machbarkeitsstudien zusammen mit den Kirchengemeinden macht und sagt, was könnten wir auf diesen Grundstücken entwickeln? Und da geht es eben nicht darum, den höchsten Profit dazu erzielen, sondern diesen Standorten etwas zurückzugeben, was sie verlieren, wenn eine Kirche profaniert wird und rückgebaut wird, wenn das Gemeindezentrum da wegfällt. Da haben wir eine sehr gute Ansprache eigentlich an die Kirchengemeinden zu sagen, wie können wir diesen Standorten durch eine neue Entwicklung wieder was zurückgeben. Was brauchen die Gemeindemitglieder, wenn die Kirche jetzt nicht mehr da ist? Wir können immer noch gemeinschaftliche Flächen anbieten, wo Gemeinde sich treffen kann. Aber wo sind die Bedarfe heute? Die Bedarfe sind doch, dass Senioren da sind, die nach einer Tagespflege zum Beispiel suchen, nach betreutem Wohnen suchen, Kitas, die gebraucht werden in moderner Form. Und das sind für uns eigentlich so die Ansätze, wo wir sagen, da kommen wir heute über Machbarkeitsstudien mehr oder weniger als Dienst Dienstleister, ja, als Beratungsunternehmen für die Kirchengemeinden, jetzt in einer ganz neuen Rolle.
Also neues Geschäftsfeld sozusagen.
Das könnte ein neues Geschäftsfeld
sein. Und Service Development auch, oder?
Das gehört natürlich auch dazu.
Ja.
Also wir sind im Grunde im Dienstleistungsbereich natürlich auch wieder mit einer anderen Denke als der ein oder andere unterwegs. Wir haben ja auch eine große Nähe zu Caritas-Organisationen. Wir haben eine große Nähe beispielsweise in der Schuldnerberatung. Arbeiten wir zusammen mit dem Sozialdienst katholischer Frauen, Sozialdienst katholischer Männer. Man muss Kirche ja als sozialen Dienstleister auch verstehen. Da geht es nicht nur um den religiösen Teil, sondern wir wissen ja alle, dass es gerade was Kindergärten, Schulen angibt, auch viele katholische Einrichtungen gibt, die eben von Andersgläubigen genutzt werden, allein weil die Werteorientierung, die Denke eben da eine andere ist. Und auf dem Level können wir uns als Experten und als gut vernetzten Akteur verstehen, weil wir eben in diesem Kirchennetzwerk agieren, zu diesen Organisationen einen anderen Bezug haben und an der Stelle vielleicht auch ein anderes Verständnis aufbauen können. Weil wenn Sie in Kirchengemeinden mit Kirchenvorständen zu tun haben, wenn Sie eben über Nachfolgenutzung von kirchlichen Gebäuden reden, wo andere Menschen ihre Taufe hatten, die emotional besetzt sind, dann müssen Sie die Menschen ja auch auf der Ebene abholen. Und da haben wir den Anspruch an uns und das haben wir in einigen Projekten auch schon bewiesen, dass wir da eben vielleicht auch anders ansetzen können und die Leute auch anders abholen können.
Mhm. Jetzt haben wir ja vorhin schon über den Gesellschafterkreis gesprochen. Was mich da jetzt interessieren würde, das ist ja so ein bisschen auch mit Vorbildfunktionen verhaftet oder mit den Werten, wie Sie sagen. Wenn da jetzt so ein Grundstück, ich sag mal, frei wird, da gibt es ja sicherlich auch Auflagen. Also Sie haben es auch gerade kurz erwähnt, mit wem Sie so zusammenarbeiten. Aber so soziale Institutionen, das spielt ja wahrscheinlich eine riesige Rolle, oder?
Ja gut, wir müssen ja immer die Rolle festlegen, in der wir sind. Also wenn man jetzt so eine Kita zum Beispiel hat, die betreiben wir ja nicht selber. Das heißt, wir suchen uns immer Partner, die dann die Träger dieser Einrichtungen sind. Und die finden wir natürlich genau in diesem Kontext auch immer wieder. Und mit denen arbeiten wir auch eng zusammen und auch bewährt zusammen.
Okay, jetzt lassen Sie uns noch mal ganz kurz zum Wutstöckchen kommen. Ich finde diesen Namen, der ist so schön. Das ist hier in Köln im Stadtteil Bilderstöckchen.
Ja. Vielleicht muss man zu dem Namen was sagen. Wutstöckchen. Wir haben einen Wettbewerb gemacht hier bei den Mitarbeitern und die haben im Grunde dieser Begriff Wutstöckchen ist dann gewählt worden, hatte die meisten Stimmen und der setzt sich eigentlich zusammen aus dem Stöckchen. Das kommt von Bilderstöckchen und das Wut ist praktisch die englische Übersetzung von Holz. Ne? Und so ist das jetzt aus Wutstöckchen geworden.
Genau. Ja. Und das ist einer der größten Wohnungsneubauten in Köln oder der größte, weiß ich jetzt nicht genau.
Auf jeden Fall der größte Holzneubau. Mhm. Das heißt, das ist das Besondere an dem Projekt, dass es eben im Wesentlichen über eine Holzrealisierung geschieht. Und es ist in Ehrenfeld, einem der Innenstandorte sozusagen, Bilderstöckchen, auch einem der Innenstandorte eben in Köln. Und ja, ich glaube, man merkt also bei diesem Projekt, dass es gerade hier auf der Ebene der Kolleginnen und Kollegen, die da in die Planung eingebunden sind, auch so ein Lieblingsprojekt ist, weil man da also mit sehr viel Herz und Liebe zum Detail eben in die Planung geht.
Das sind, wenn ich es richtig gelesen habe, 4 Mehrfamilienhäuser, über 80 Wohnungen. Jetzt ist ja Holzbau, ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich, so eine Sau, die auch eine Weile durchs Dorf getrieben wurde und als Lösungsmittel für alles galt. Ne? Also man kann es schneller, man kann es preiswerter. Jetzt bauen Sie tatsächlich so etwas. Wie sind denn bisher die Erfahrungen?
Ja, vielleicht muss man Folgendes sagen. Wir hatten noch keine großen Erfahrungen in Holzbauweise, dass wir mal ein Geschoss aufgestellt haben in Holz. Das ja, aber wir haben noch nie ein komplettes Bauvorhaben in Holz gemacht. Warum haben wir das eigentlich getan? Wir springen da jetzt nicht auf irgendeinen Zug auf. Sondern wir haben uns eigentlich, insbesondere nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat, mussten wir uns ja noch mal ganz intensiv mit dem Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Baustoffe auseinandersetzen und haben gesagt, wir brauchen Erfahrung über einen neuen Baustoff. Wir waren bisher immer eher konventionell im Beton unterwegs und haben uns dann sehr bewusst gesagt, wir werden dieses Projekt mal auf beide Möglichkeiten, auf die Realisierung beider Möglichkeiten untersuchen. Und wir haben das auch nicht alleine gemacht. Wir haben uns also auch Büros gesucht, die im Holzbau schon Erfahrung hatten. Wir waren auch in Nordeuropa, haben uns da in Dänemark und Schweden Objekte angesehen, die ja schon sehr, sehr lange mit Holz bauen. Weil eins können wir uns ja nicht erlauben, jetzt etwas zu tun, was dann nicht hält. Dieses Objekt soll ja auch die nächsten 50, 80 Jahre gut im Markt stehen. Und das heißt, wir haben uns die Kompetenz dann auch von anderen geholt. Und wir haben dieses Projekt dann auch tatsächlich, wir haben dann entschieden, wir machen das in Holz, weil wir einfach auch Erfahrungen da sammeln wollten und haben es aber auch so geplant, dass es sehr gut sich in Holzbauweise umsetzen lässt. Das heißt also, wir haben sehr einfache Baukörperformen ohne große Versprünge rechts, links. Alle vier Baukörper sind nahezu zwar spiegelgleich, aber identisch. Also, dass man schon sagen könnte, wir haben eigentlich sehr modular schon geplant und haben auch die Grundrisse möglichst schön übereinander gestapelt, damit wir also sämtliche auch Kostenvorteile für uns dadurch noch generieren konnten. Genau. Und wir sehen jetzt in der Umsetzung, es gibt den Punkt in der Planung, dann müssen Sie sagen, entweder ich mache es jetzt in Holz oder in Beton. Sie können dann nicht ganz bis zum Schluss warten. Wir haben gesagt, wir tun es. Zu einer Zeit, wo wir es entschieden haben, war der Holzpreis in einem Auf und in einem Ab. Also man konnte eigentlich gar nicht so genau sagen, wo geht denn der Holzpreis hin. Deshalb geht es ja immer, ist das jetzt teurer oder ist es günstiger? Der Beton ist aber auch nach oben und nach unten gegangen. Wir gehen jetzt davon aus, bezogen auf das, was wir geplant haben, dass wir in den Kostenbereichen bleiben werden, also dass wir eine Punktlandung da setzen. Und wir hatten halt Glück, bei der Ausschreibung war der Holzpreis dann auch auf einem günstigen Niveau. Das kann man vorher nie wissen, aber in dem Projekt haben wir es jetzt. Und wir gehen jetzt davon aus, dass unsere CO2-Bilanzierung natürlich dadurch dann auch gut ist, weil Holz halt auch nochmal einen ganz anderen Wert hat als jetzt Beton. Wir konnten dadurch relativ einfach den Effizienzhausstandard 40 mit Nachhaltigkeitssiegel auch realisieren. Wir konnten sogar etwas mehr Wohnfläche rausziehen, also knapp 8%, ja, weil die Wärmedämmung, die sich zwischen den tragenden Holzständerwerk befindet, die ist etwas weniger stark als das Mauerwerk. Und das heißt, wenn ich außen dieselbe Grenze habe, habe ich unten nochmal ein bisschen mehr Fläche. Das ist ja auch immer etwas, über das wir natürlich auch wirtschaftlich werden können. Wir haben ja kürzere Bauzeiten, weil natürlich mehr vorgefertigt wird. Was aber auch nochmal für uns wichtig war, war der Aspekt Thema Fremdkapitalfinanzierung. Auch da merken wir ja, wie müssen Projekte eigentlich aufgesetzt sein, dass auch unsere Banken sagen, das gehen wir mit in der Finanzierung. Und da ist ja immer das Thema ESG-Konformität ein Thema. Da haben wir gemerkt, dass wir da relativ niedrigere Schranken auch hatten, jetzt im Holzbau. Ja, und jetzt müssen wir einfach mal gucken.
Das vereinfachte Bauen muss eigentlich neben besonderem Bauen ein gangbarer, normaler Weg sein. Die Politik definiert es im Moment aber als die Ausnahme oder die Sonderlösung. Und dann würde das ja immer Sondergenehmigungen, vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Bürokratismus bedeuten.
Gucken, welche Erfahrungen wir machen. Also im Bau merken wir, das lässt sich ganz planmäßig auf der Baustelle an, so wie es gedacht ist. Wir sind etwas später reingestiegen, weil Thema Baugenehmigung hat länger gedauert, als wir gedacht haben. So wären wir jetzt nicht in diesem Sommer, sondern jetzt im nächsten Sommer fertig. Ne? Aber trotzdem muss man sagen, wir sind da sehr gespannt drauf auf dieses Projekt. Wir haben auch eine große Aufmerksamkeit hier von Marktteilnehmern, die sich das auch mal angucken wollen. Ja, und ich hoffe, dass uns das weiter so gut gelingt und wir dann nach Abschluss der Maßnahmen, auch wenn dann unsere Mieter mal drin sind, hoffentlich ein positives Fazit insgesamt.
Und das ist dann frei finanziert oder auch wieder eine Mischung aus frei finanziert und...
Das ist tatsächlich jetzt ein Objekt, was wir frei finanziert aufgestellt haben. Einfach aus dem Grund hervor, dass wir gesagt haben, also damit werden wir eine höhere Miete auch ansetzen können bei dem Projekt. Die werden wir auch brauchen. Und haben gesagt, wir werden es alleine frei finanziert machen, weil damals auch das Thema Bewilligung, kriegen wir die Mittel, kriegen wir sie nicht. Und wir wollten das auf der Zeitschiene nach vorne schicken. Mhm. Und haben gesagt, wir haben jetzt entschieden, frei finanziert bauen wir es.
Mhm. Und das ist auch wieder Erbbaupacht oder wie ist das?
Wutstöckchen ist tatsächlich ein Erbbaugrundstück, ja. Weil das ist auch aus einer kirchlichen Grundstücksentwicklung resultiert.
Ah. So, und jeder, der mit dieser Art und Weise des Grundstücks umgehen möchte, der kann sich dann vertrauensvoll an Sie beide wenden, oder? Weil ja, die Projektentwickler tun sich ja damit alle sehr, sehr, sehr schwer.
Ja, aber das ist für uns natürlich tägliches Geschäft, weil gerade im kirchlichen Bereich Grundstücke fast nur über Erbpacht weggehen und entsprechend vieles in unserem Bestand natürlich auch auf Erbpachtgrundstücken. Also von daher ist das bei uns in der Kalkulationsbasis eigentlich ein normaler Sachverhalt. Wir können damit auch gut umgehen und wie Sie sagen, wenn jemand möchte, kann er sich da gerne an uns wenden, weil da haben wir wirklich Erfahrung. Ja.
Sehr gut. So, dann haben wir dazu auch aufgerufen, gerne auch über mich, falls jemand den Kontakt jetzt nicht findet oder über LinkedIn wahrscheinlich das Beste. So, zum Abschluss würde ich jetzt mal aus dem Gespräch heraus, also erstens, ich nehme mit Vorbildwirkung, weil es diese Werte gibt, steht ja ein bisschen konträr zu dem, wie die Immobilienwirtschaft überhaupt gesehen wird, leider. Die Immobilienwirtschaft hat ja jetzt nicht den besten Ruf. Die Politik tut auch in meiner Welt nicht so richtig viel dafür, dass das besser wird, indem in den Wahlkämpfen natürlich immer...
Ja, wir arbeiten täglich dagegen.
Genau.
Mit der Branche. Also wir sehen natürlich den wichtigen Auftrag damit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, das kann nicht hoch genug aufgehängt werden. Wir sehen eben auch den langfristig nachhaltigen und auch sozusagen den Menschen berührenden Effekt mit dem Thema Stadtteilgestaltung und Wohnen. Und von daher glaube ich, ist es mit der Aachener auch ein Unternehmen, wo wir eben einen guten Spagat schaffen können, dass wir das Unternehmen wirtschaftlich in die Zukunft führen, auf der anderen Seite aber auch als soziales, verantwortungsbewusstes Unternehmen hochhalten. Und so wollen wir nicht nur in Köln in der Stadt gesehen werden, sondern eben überall, wo wir aktiv sind. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Botschaft hier aus unserem Podcast, dass man eben genau hinschauen sollte, wer ist eben das Wohnungsunternehmen und diese große Vielschichtigkeit, die es eben gibt, dass man sich da eben ein genaues Bild macht, bevor man ein Urteil fällt. Und für mich war es auch eine Entscheidung, eben genau zu so einem Unternehmen zu gehen, nachdem ich eben lange in der Genossenschaft war, weil ich auch immer gesagt habe, es muss dieser werteorientierte soziale Ansatz dabei sein, sonst wäre das kein Unternehmen für mich gewesen. Und das kann ich Ihnen jetzt eben bestätigen, dass das hier eben in jedem Projekt, ob es um Kunden geht, ob es um Baumaßnahmen geht oder ob es um Dienstleistungen geht, eben eine wichtige Rolle spielt und ein Entscheidungskriterium dabei ist.
So, Frau Sett, Ihnen gehört das Schlusswort. Wie blicken Sie denn so auf die Situation? Was wünschen Sie sich?
Ach, wünschen tue ich mir einen ganzen Blumenstrauß, das wird ja wahrscheinlich jetzt Ihre Sendung überziehen. Nein, also ich glaube, was wir uns bewahren müssen, ist die gute Portion Optimismus, weil wir arbeiten ja immer sehr langfristig und das heißt, wir brauchen so einen langen Atem. Was ich mir wünsche, ist, dass die Rahmenbedingungen, soweit es geht, verlässlicher werden, ja, dass Politik für uns verlässliche Rahmenbedingungen setzt. Und aufs Thema bezahlbares Bauen, bezahlbares Wohnen fokussiert, da würde ich mir wünschen, dass wir in den Standards wieder mal versuchen, nach unten zu gehen. Weil ich glaube, ohne Verzicht werden wir die Themen dieser Zeit einfach nicht hinbekommen. Wir müssen verzichten darauf, immer nur High-Level-End zu bauen. Wir müssen wieder einfacher werden. Wir müssen schneller werden. Ja, die ganzen Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange. Und wir müssen deutlich weniger Bürokratie auch haben, damit wir wieder Luft haben für unsere eigentlichen Aufgaben und uns nicht in Formularen oder sonstigen Dingen verheddern, verstricken, im Dschungel untergehen. Das würde ich mir wünschen, dass wir da etwas Entlastung bekommen. Und ich glaube, dann bekommen wir es auch mit den Akteuren, die wir sind, gemeinsam, die wir in Netzen und Netzwerken, Kooperationen arbeiten, auch hin, dieses Thema positiv in die Zukunft zu bringen.
Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage, weil diese Standarddiskussion kommt ja immer wieder. Können Sie ein bisschen konkreter werden? Was ist so ein Standard bei Ihnen, wo Sie sagen, kann weg?
Also wir wären ja schon froh, Standard heißt, also Standard, wenn wir schon im Effizienzhaus 55 bauen würden und nicht immer noch weitergehen wollen. Wir können aber auch im Bereich jetzt bauen, wenn Sie jetzt einen Standard konkret meinen, dann man sagt, was ist mit dem Thema Schallschutz zum Beispiel? Müssen wir so hohe Auflagen im Schallschutz bekommen? Wir sagen immer so gerne, schauen rüber zu unseren Nachbarn da Richtung Westen, den Niederländern, die haben ganz viel weniger Schallschutzanforderungen als wir. Und wir können nicht feststellen, dass die Niederländer nicht fröhlich wären und irgendwie unzufrieden sind. Und das ist jetzt, magst du es so ein bisschen einfach anhören, aber ich glaube, einfach mal wieder drauf gucken, sagen, wo können wir uns verabschieden? Tiefgaragen müssen wir in innerstädtischen Lagen Tiefgaragen bauen. Wir haben gute Mobilitätskonzepte, den ÖPNV. Also jeder Standort braucht, glaube ich, eine besondere Draufsicht. Aber es gibt ganz viele Lösungen. Und wir sind da auch, ich nehme das Wort optimistisch wirklich nochmal in den Mund, zu sagen, wir merken so langsam, Hamburg Standard, Hamburg hat drüber nachgedacht. Wir in Köln arbeiten hier in der Initiative jetzt auch sehr intensiv an diesen Themen und zu sagen, Mensch, jetzt macht doch mal, traut euch, tut es und es wird uns nicht schaden. Wir gehen mit Sicherheit nicht an sicherheitsrelevante Dinge dran, aber wir können auch mit weniger gut, sicher wohnen und leben.
Sehr, sehr gutes Schlusswort. Optimismus ist immer gut, erst recht in der jetzigen Situation. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr, sehr für die Einblicke in ein sehr ungewöhnliches Unternehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich da auch einzulesen. Und jetzt habe ich noch viel mehr erfahren. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
Wir danken auch. Ja.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.